Herzlich willkommen bei Leadership Neu Gedacht, dem Podcast von und mit Corinna Pommerening. Hier wird Führung neu gedacht für eine bessere Arbeitswelt. Viel Spaß und Inspiration bei dieser Episode.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leadership Neu Gedacht, dem Podcast für frische Impulse, ehrliche Perspektiven und mutige Führung. Mein Name ist Corinna Pommerening. Heute spreche ich mit einer ganz besonderen Persönlichkeit, Nané Emmerich, Sängerin, Speakerin und Businessfrau mit einer bewegenden Lebensgeschichte. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Nané.
Hallo, liebe Corinna, und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst und dass du hier bei mir im Podcast bist. Ja, Nané, wer bist du? Was machst du? Du hast über 20 Jahre Erfahrung im internationalen Marketing und du weißt ganz genau, was Unternehmen bewegt und vor allem, was Teams stark macht. Heute vereinst du Business Know-how mit Bühnenpräsenz und mit Musik vor allem, um Menschen zu inspirieren und zu stärken. Von einer Kindheit voller medizinischer Prognosen und Verstecken in Rollkragenpullover, das erläuterst du uns gleich vielleicht noch ein bisschen, hin zu einer kraftvollen Stimme auf der Bühne und in Unternehmen. Nané zeigt, wie viel Mut, Selbstannahme und Empowerment in echter Führung stecken. Wir sprechen darüber, wie man mit innerer Stärke sichtbar wird, wie Musik auch zur Selbstwirksamkeit führt und warum Authentizität heute mehr denn je eine ganz wichtige Leadership-Kompetenz ist. Ja, freuen Sie sich auf ein inspirierendes Gespräch über Mut, Resilienz und darüber, wie Führung innen bei uns beginnt. Ja, Nané, wirklich super spannend, dich hier im Podcast zu haben. Jetzt haben wir, oder habe ich es kurz angeteasert, dass du eine bewegende Geschichte hast. Aber was steckt denn da genau hinter diesen medizinischen Prognosen, hinter dieser Rollkragengeschichte? Magst du es aus deiner Perspektive nochmal erläutern?
Ja, also erstmal ganz, ganz lieben Dank für diese unfassbar tolle Anmoderation, Ankündigung. Ich habe gerade schon wieder Gänsehaut gehabt. Richtig, richtig toll. Ja, ich bin geboren mit einer besonderen Pigmentierung, die heißt CMN, Congenital Melanocytic Navy. Und die führt dazu, dass auf meinem Körper ganz viele große Leberflecken, Muttermale sind. Und als ich damals geboren worden bin, war die Forschung und die Entwicklung überhaupt noch gar nicht so weit vorangeschritten. Und die Ärzte sind dann zu meinen Eltern gegangen und haben dann zu meinen Eltern gesagt, gewöhnen Sie sich nicht an Ihre Tochter, sie wird nicht älter als 2.
Ach, wie dramatisch.
Und vor allen Dingen, wie kann man sowas sagen?
Geht gar nicht.
Nee, genau, geht gar nicht. Und letztendlich war das so ein bisschen auch der Beginn der Odyssee. Die Ärzte sind damals noch, das war das Wissen von damals, davon ausgegangen, dass ich an Hautkrebs sterben werde innerhalb weniger Jahre, einfach wegen der vielen großen Navy.
Mhm. Also du hast das vor allem vielleicht nochmal, die Zuhörenden können dich ja nicht sehen, sie hören es ja nur. Genau. Also es ist quasi ein großflächiger Hauptleberfleck, der dann Oberkörper bedeckt und dann auch etliche kleinere, oder wie magst du es beschreiben?
Ja, genau. Also Menschen mit CMN, die werden meistens mit einem großen Nevus, heißt das in der Fachsprache, geboren. Und meiner ist, der kann überall sein und der kann alle Größen und Formen haben. Und meiner ist halt am Oberkörper, der gesamte Oberkörper und der gesamte Rücken. Und dann gibt es sogenannte Begleitnevi, das sind sogenannte Satelliten. Kann man sich so vorstellen wie ein Satellit und ein Planet. Die kommen dann halt mit und da hat man auch schon zur Geburt einige davon meistens und die werden aber natürlich im Laufe der Entwicklung dann auch noch mehr. Und vielleicht nochmal als Erklärung, was das eigentlich ist und was da passiert. Das ist eine natürliche Genveränderung, die während der Schwangerschaft passiert. Und da muss die Mutter irgendwie nicht besonders, keine Ahnung, zu viel in der Sonne gewesen sein oder besonders was gegessen oder getrunken haben. Das ist eine ganz spontane
Mutation.
Genau. Und führt dazu, dass die pigmentbildenden Zellen, das sind die Melanozyten, also kongenital heißt nichts anderes als angeboren, Melanozyten, das sind die pigmentbildenden Zellen, das sind die für deine Haarfarbe und für deine Hautfarbe sorgen. Und die sind bei Menschen mit CMN, wenn ich das ganz, ganz vereinfacht sage, sehr produktiv oder überproduktiv. Und das sieht man dann halt stellenweise an den Leberflecken, die man dann halt überall auf dem Körper sieht. Diese Angst vor Krebs, die ja die Ärzte dazu veranlasst hat, meinen Eltern zu sagen, gewöhnen Sie sich nicht an Ihre Tochter.
Ja.
Damals ist man davon ausgegangen, dass Menschen mit CMN, ob man das damals schon wusste, dass es so heißt, aber mit ganz vielen Leberflecken, eine höhere Hautkrebswahrscheinlichkeit haben. Das weiß man heute, das ist Quatsch. Und man weiß heute auch, woher diese Annahme kam. Nämlich, die kam daher, weil es nur ein einziges Zentrum in Deutschland gab. Und als ich zur Welt gekommen bin, ich bin in der ehemaligen DDR zur Welt gekommen. Und da gab es sozusagen noch nicht mein Zentrum. Also von daher weißt du jetzt, wie alt ich bin. und alle, ich sage jetzt mal Fälle, die dann irgendwie aufgetreten sind, die dann Krebs gehabt haben, die wurden immer zu diesem Zentrum geschickt.
Ja.
Und wenn die haben dann nachher Publikationen gemacht natürlich und dann haben sie natürlich hochgerechnet, alles klar, wenn ich jetzt irgendwie 10 Leute mit CMN habe und 8 davon haben Krebs, ja, dann ist es eine Wahnsinn. So, ist aber Quatsch, weil also es gab halt ein Zentrum.
Okay.
Genau.
Das eine ist ja, dass deine Eltern diese ja wirklich einschüchternde Botschaft und verachtende Botschaft, menschenverachtende Botschaft erhalten haben. Sie sollen sich nicht an dich gewöhnen. Also wirklich dramatisch fehlen einem wirklich die Worte über solche Aussagen. Aber das andere ist ja auch deine Erfahrung, so auch in der jüngsten Kindheit, dass deine Mutter dich ja ein Stück weit ja auch schützen wollte und dich in Rollkragenpullover ja gesteckt hat, dass das nicht gleich so gesehen wird. Was hat das mit dir gemacht? Weil so kommen wir ja auch so ein bisschen zu dem Thema ja auch Glaubenssätze und Selbstannahme.
Genau. Also was natürlich nach dieser krassen Diagnose meinen Eltern mit auf den Weg gegeben wurde, schützen Sie Ihr Kind vor der Sonne. Sonne, Hautkrebs, Nebus und so weiter und so fort. Und das haben sie natürlich gemacht. Und was ich aber damals noch nicht verstanden habe, ist, dass sozusagen, das war nicht nur ein Schutz vor der Sonne, sondern es war halt auch ein Schutz vor den Blicken der anderen. Und wenn du dein Leben lang damit aufwächst, Rollkragen zu tragen oder dann zieh dir mal dieses oder jenes an, das ist vorteilhafter für dich, dann lernst du irgendwann und dann bildet sich irgendwann der Glaubenssatz, so wie ich bin, bin ich nicht okay, weil ich muss, das ist ja ein Teil von mir, ich kann es ja nie abwaschen.
Nee.
So. Und ich muss das verstecken und das ist nicht gut. Und deswegen, ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und das das ist das, was ich bin ja auch im Vorstand vom Nevus-Netzwerk Deutschland. Das ist eine Patientenorganisation für Menschen mit CMN. Und das ist da auch immer das, was ich den Eltern denn dort mitgebe, dass sie ihre eigenen Ängste quasi auf ihre Kinder übertragen. Und das ist etwas, das heißt, unsere Glaubenssätze, die wir haben, die uns dann halt auch in der Führung und im Job entweder zum guten Teamleader machen oder zum cholerischen oder zum, was auch immer, zum ängstlichen.
Ängstlichen.
So, das sind alles Glaubenssätze, die wir im Alter von 3 bis 6 Jahren schon von unseren Eltern und Bezugspersonen übernommen haben.
Ja. Bist du denn die Glaubenssätze wieder losgeworden, Nani?
Mittlerweile ja. Aber das Ding ist, wenn du das gar nicht weißt, so ungefähr. Also du weißt ja gar nicht, in Anführungsstrichen, was du nimmst das jetzt, das ist ja dein Leben.
Es ist deine Prägung, es ist deine Sozialisation.
So. Und du hinterfragst das nicht. Das heißt, für dich ist alles theoretisch normal. Dann gehst du halt nur mit Rollkragen raus und dann ziehst du eben bloß lange Hosen an und sowas. Und traust dich halt nicht, fremde Menschen anzusprechen oder keine Ahnung. Für mich war der erste krasseste Game Changer war, als ich damals in San Francisco war. Ich habe ja Marketing studiert und habe mein Hauptpraktikum in San Francisco machen dürfen. Und da habe ich wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt und bin mit denen auch Motorrad gefahren. Ich bin ja auch Motorradfahrerin und so. Und die haben mich dann mal zu einer Gartenparty eingeladen. Und dann, hey, da gab es einen Whirlpool. Hey, Nané, komm doch auch mit in den Whirlpool. Und ich hatte meinen Badeanzug mit. Und auch der Badeanzug hatte einen Rollkragen. Wird extra für mich angefertigt, also so viel dazu. Und ich habe echt sehr lange gehadert und überlegt, oh, gehe ich da jetzt mit rein oder nicht, weil die mich ja noch nie so gesehen hatten, ohne Hosen und so. Und im Badeanzug. Und ich bin dann in den Whirlpool gegangen, aber ich hatte wirklich Angst vor diesen Reaktionen. Und die Reaktionen kamen dann. Aber nicht wegen meiner Leberflecke, die ich ja am ganzen Körper habe, sondern sie haben mich gefragt, why are you wearing a turtleneck in the hot tub? Warum trägst du einen Rollkragen im Whirlpool?
Ah, okay.
Und das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, so, ja, wieso eigentlich?
Ja.
Und da habe ich gemerkt, und das
da hat
erste
bei dir
Mal
was Klick gemacht.
Überhaupt verstanden, dass die Ängste, die ich hatte, in, sozusagen aus mir kommen.
Ja, und von deinen Eltern, von den Ärzten. Ja.
So. Mhm. Und es gibt sozusagen drei Formen der Stigmatisierung. Und die eine ist sozusagen die internalisierte, wenn du schon denkst, du hast es so verinnerlicht durch diese Glaubenssätze, durch das, was dir gezeigt wurde, durch das, was du mitgekriegt hast, dass es gar nicht anders sein kann und du hinterfragst es nicht.
Mhm.
So. Und naja, und dann war letztendlich, begann da dann mein Weg raus aus den Glaubenssätzen.
Ja, wie alt warst du da, Nané? So
da
ungefähr.
War ich 30.
30. 30 ja. Jahre lang hast du Rollkragen und Rollkragen-Badeanzüge getragen.
Rollkragen-Badeanzüge, ja, genau.
okay, ja, genau. Ja, krass, ja, Wahnsinn. Das waren dann also so deine, ja, du hast es beschrieben als Game Changer oder auch Wendepunkte, ne, die dich dann, ja, dich und deine Einstellung ja verändert haben. Was ist da so, ja, was ist da vielleicht noch so in den Flow gekommen? Wie ging deine Geschichte da weiter?
ich habe angefangen, sozusagen meine Leidenschaft der Musik auch öffentlich zu frönen. Das heißt, ich habe in meinem ersten Chor angefangen. Zuallererst ganz hinten, letzte Reihe, ganz leise, Hauptsache in Anführungsstrich, man hört mich nicht. Und dann habe ich mich halt immer weiter vorgetraut. Das war wieder so, es war wie so ein Schalterunglicht, wie so ein Sog. Und das ist auch das, was ich in meinen Trainings den Leuten auch mal mitgebe. Wenn du so diesen einen Moment hast, wo dein Wollen stärker ist als deine Angst, dann, ich nenne das meinen Mutausbruch, ich habe auch einen Song, der so heißt, dann traust du dich etwas, was du dich sonst nie getraut hast. Und das Ding ist, das ist total toll, du kannst nicht wieder zurück.
Ja.
Das heißt, ich habe dann wirklich meinen Rollkragen weggelassen. Und auch da, das weiß ich echt wirklich noch für heute, stand ich an der U-Bahn-Ritterstraße hier in Hamburg und habe dann gesagt, so, ey, jetzt ziehe ich den aus. Das war so ein Einsteckrollkragen. Also es gibt Mittel und Wege, wenn man sich verstecken will, gibt es sehr viele Mittel und Wege, um sich zu verstecken. Und dann habe ich den ausgezogen und ich hatte auch da wieder Angst vor den Reaktionen, aber es kam keine. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht war, dass keine kam, aber ich ja so, hör mal, ich habe jetzt hier meinen Rollkragen ausgezogen, warum kommt jetzt keine Reaktion? Ja. Aber was ich vielleicht auch noch mal sagen will, weil es geht ja auch um Leadership.
Ja, genau.
Was ich immer wieder erlebe, ist, wie sehr sich negative Glaubenssätze halt auch auf die Führungskräfte oder sozusagen auf einen selber auswirken und auch den Führungsstil. Denn Führungskräfte mit negativen Glaubenssätzen, die führen meistens aus ihrer Angst heraus. Sie mikromanagen und trauen ihren Teams total wenig zu.
Angst vor Kontrollverlust.
Kontrollverlust, das heißt, sie sind immer dabei und immer hinterher hast du schon Dings und das heißt, die lassen ihr Team überhaupt nicht atmen, in die Selbstverantwortung kommen und dann wird daraus so eine Kultur der Unsicherheit und
ja,
ja, also das ist ja nicht, das ist ja keine Kultur, keine Führungskultur auch, wie du sozusagen so ein florierendes Unternehmen, also wie du so ins Wachsen und ins Blühen kommen kannst.
Ja, genau. Wenn wir über Empowerment von Teams sprechen, da geht es ja ganz viel darum, zu delegieren, diese Freiräume zu geben, die du gerade beschrieben hast. Und das geht natürlich nicht, wenn ich Angst davor habe, ja, als Führungskraft dann loszulassen. Also von daher, ich verstehe schon deine Verknüpfung und wie wichtig es ist, dabei sich selbst mal hinzuschauen, wie steht es denn um ja meine Glaubenssätze, wie steht es um meinen Selbstwert? Gibt es da vielleicht etwas, was mich geprägt hat aus der Kindheit oder aus den Rahmenbedingungen, aus dem Framework, in dem ich einfach groß geworden bin? So habe ich dich verstanden. Und bei dir hat sich ja dein Selbstwert dann wirklich auch neu definiert, damit Anfang 30.
Ja, genau. Das war wirklich in dem Moment, also ich nenne das immer so, das war so ein bisschen so Nané unleashed. Das war wie so ein Schalter, der, also ich habe wirklich eine ganz andere Energie gespürt. Ich habe mich mehr getraut. Ich habe ja dann auch angefangen, nachher selbst eigene Songs zu schreiben, nicht mehr nur zu covern, eigene Songs. bin mit meiner, nicht mehr im Chor, sondern dann nachher mit einer Band auf die Bühne gegangen. Das heißt, wenn man diesen goldenen Nektar von Selbstwert einmal geschmeckt hat, dann will man da, also man, das ist eine Energie, die du dann entwickelst, da willst du gar nicht mehr raus. Also ich verstehe den Weg, den ich gemacht habe, und der musste so sein, aber deswegen bin ich jetzt ja auch so dahinterher, dass genau all diese Erkenntnisse, die ich halt gemacht habe, entsprechend auch in Teams reinzubringen. Und zu den Führungskräften.
Ja, okay. Vielleicht abschließend zu dem Aspekt jetzt noch oder zu dieser Thematik. Was bedeutet Selbstannahme für authentische Führung?
Selbstannahme ist für mich die Basis authentischer Führung. Denn nur wer sich selber annimmt, kann andere Menschen auch überhaupt in ihrer Einzigartigkeit sehen und wertschätzen. Und jeder von uns hat seine Eigenarten und manche Sachen triggern einen auch. Ich hatte auch selber sozusagen Kollegen, KollegInnen, die mich getriggert haben. Aber dann ist ja nicht mein Gegenüber doof, in Anführungsstrichen.
Sondern liegt ja wieder an uns, ne?
Ja. Ja, ich darf selber gucken, so ungefähr, warum triggert er mich? Was für einen Glaubenssatz habe ich in mir, dass der mich so triggert? Und als Führungskraft mit Selbstannahme erschaffe ich auch eine psychologische Sicherheit und eine Stabilität im Team. Denn meine Mitarbeiter spüren dann, hier darf ich sein. Und vor allen Dingen, ich darf Fehler machen. Das ist in Ordnung. Ich darf wachsen. Hier, und das ist doch der Nährboden,
ja,
für Innovation Weiterentwicklung.
Ja, genau. Also zwei Gedanken, die ich dazu noch habe. Das eine ist, wir diskutieren und sprechen so viel über Vielfalt, wie wichtig das für Organisationen ist, dass wir diverser sind, dass wir Vielfalt fördern, dass wir Vielfalt managen. Ich hatte auch schon verschiedene Podcast-Episoden dazu gebracht. Mhm. Aber genau damit geht's ja los, dass ich als Führungskraft überhaupt die Basis, die Voraussetzung mitbringe und die Menschen so sehe, so akzeptiere, wie sie sind. So habe ich dich auch in unserem Vorgespräch verstanden, oder? Das ist ja auch von dir so eine ganz wichtige Botschaft.
Ja, genau. Weil jeder von uns bringt ja was ganz Eigenes mit rein. Dann hast du vielleicht den Introvertierten, dann hast du dann vielleicht den Dominanten, dann hast du den Zahlenmensch, dann hast du den, der total strukturiert ist. Der ist vielleicht total strukturiert, aber der, keine Ahnung, man ist ja nicht immer nur zu 100% super duper toll und kompatibel mit allem und jedem. Aber wenn wir es wirklich schaffen, uns da zu fördern und da offen zu sein, wo wir unsere Stärken haben, dann ist das ja auch etwas, was in Teams wahnsinnig, wahnsinnig gut ankommt. Ich habe mal einen Teamworkshop gehabt in einem großen Pharmaunternehmen, und das war ein relativ neues Unternehmen, also eine relativ neue Abteilung. Die hatten wahnsinnig viele Projekte, also viele interessante Projekte auch. Und es gab eine hohe Erwartungshaltung. Und sie sollten am besten alles gleichzeitig machen. Und sie haben sich sozusagen gefragt, wie ist unser Wert als Team und im Einzelnen gegenüber sozusagen allen anderen? Und das Ding ist, was dann natürlich die Folge war von diesem ganzen Druck, der von allen Seiten auf sie kam, ist, dass sie natürlich dann in die Überforderung und in den Frust gegangen sind. Mhm. Und dann haben wir halt die Stellschrauben rausgefunden, in denen es möglich war für sie zu priorisieren und Prozesse zu hinterfragen, zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding. Mache ich einfach nur in Anführungsstrichen Dienst nach Vorschrift, weil das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Ja, genau. Oder traue ich mich, auch mal einen Vorschlag zu machen und mal neue Wege zu gehen? Und neue Wege kannst du nur gehen, wenn du in dir ruhst und ein Selbstverständnis von dir hast, dass es okay ist, was auszuprobieren, dass du mutig bist und dass es, ja, wir probieren das jetzt aus, und wenn es nicht klappt, okay, dann haben wir es ausprobiert und dann wissen wir es fürs nächste Mal, dass wir was anders machen müssen.
Ja, absolut. Du, wenn wir nochmal darüber sprechen, so Selbstwirksamkeit, emotionale Intelligenz, Stimme als Instrument, das ist ja von dir auch so ein ganz wichtiges Puzzleteil, wenn man das vielleicht so sagen kann. Wie half dir, fangen wir vielleicht mit der persönlichen Geschichte auch an, wie half dir einfach auch die Musik, deine eigene Geschichte vielleicht auch so ein Stück weit umzuschreiben und auch auf der Bühne zu präsentieren? Also, wo du dich ja 30 Jahre nur versteckt hast und immer darauf aus warst, so unsichtbar wie möglich zu sein, jetzt das so um 180 Grad ja im Grunde genommen zu
Ja.
drehen. Ja, wie half dir einfach Musik dabei? Vielleicht können wir das nochmal so als Einstieg nehmen und dann auch wieder in die Leadership-Komponente rein. Schauen.
Ja. In dem Moment, wo ich mich getraut habe, quasi mich auch mit meiner Stimme zu zeigen, das war wirklich ein ganz, ganz emotionaler Moment. Und da Musik bedeutet für mich einfach Freiheit und Emotion und dass ich genauso richtig bin, wie ich bin. Und ich habe, als ich dann sozusagen in meiner ersten Band gesungen habe, und das war sehr aufregend für mich, weil es war so mit Vorsingen, so richtig so castingmäßig. Ja, ganz schlimm.
Ja.
So, und das war schon der nächste Schritt. Das heißt, da war ich schon ganz vorne und habe mich und wurde dann halt nicht mehr nur abgelehnt und gesehen wegen meiner Leberflecke. Oder das,
Ja.
was ich immer dachte, dass ich
Du
nur wegen
dachtest
meiner.
es ja eigentlich,
Ja,
ne, über,
genau,
oder?
eigentlich.
Ja.
Ja, und das ist so irre. Das ist so irre, was man alles über sich selber denkt, was anderen überhaupt nicht in den Kopf kommen würde.
Ja.
Und als ich dann angefangen habe, nachher so ungefähr dann eigene Songs auch zu schreiben, das war wirklich, da habe ich meine Geschichte verarbeitet. Also mein allererster Song, den ich jemals geschrieben habe, der heißt Embrace Your Life. Und da geht es quasi um ein Mädchen, das alleine auf dem Schulhof steht und ich spreche ihr Mut zu. Dry your tears, there's no reason to cry. So. Und das habe ich, also das, im Prinzip war das wie Therapie für mich.
Ja.
So, man merkt ganz eindeutig, wie sehr ich vorangekommen bin. Und mit jedem Stück, sozusagen mit jedem Song, den ich geschrieben habe, wurde sozusagen ein alter Glaubenssatz aufgelöst oder sozusagen eine Decke, die noch so über mir lag, wurde runtergezogen. Genau. Und was ich total spannend finde heute, ich war ja zuerst Sängerin und Singer-Songwriterin und bin danach ja erst zum Speaken, also zu den Vorträgen und zu meiner Trainertätigkeit gekommen. Und das war das während Corona. Da gab es ein Berufsverbot für
Musiker.
Musiker, du durftest ja gar nichts machen, aber ich war eingeladen, bei einer Veranstaltung sozusagen von meiner Geschichte zu erzählen. Und das war super getestet. Man musste sich morgens, mittags, abends testen. Also das war wirklich auf höchstem Niveau alles sicher. Man musste sich vorher, währenddessen und so weiter und so fort. Ja, das war eine, wir hatten eine dabei, die war Krankenschwester und die hat so eine richtige Teststation aufgebaut. So, und da habe ich nämlich dann gedacht, so hey, meine Musik ist quasi autobiografisch und ich sollte da was von meinem Weg erzählen, quasi wie ich es geschafft habe, mit meiner Pigmentierung selbstbewusst zu werden. Und was ich dann total krass fand, war, ich habe dann immer so 20 Minuten Vortrag, einen Song, 20 Minuten Vortrag, einen Song. Und ich habe den ersten Song gesungen und da gucke ich nach links, ist eine Frau am Weinen. Gucke ich nach rechts, ist eine andere Frau am Weinen. Gucke ich in die Mitte, ist ein Typ am Weinen. Und da habe ich gemerkt, dass diese Verbindung von Vortrag und Musik nochmal ganz andere Wege und Räume eröffnen können. Weil das eine ist, ja, ich kann auch mit meinen Worten, wenn ich Vorträge halte, Emotionen sozusagen auslösen. Aber das ist dann ja theoretisch so für meine Geschichte. Und wenn du Musik machst, Musik hilft den Menschen, dass du sie siehst und sie fühlen sich gesehen und sie kriegen eine ganz andere Verbindung zu ihren eigenen inneren, kleinen oder großen Herausforderungen, die sie hatten im Leben.
Glaubenssätzen
Und zu
oder
den
eigenen
Glaubenssätzen.
Lebensgeschichten, wie auch immer.
Genau,
Ja.
und das ist das, was ich heute auch, wenn es denn gewünscht ist, also ich mache es auch, ich mache nicht nur mit Musik, ich kann auch ohne, aber es ist mit ist immer wahnsinnig besonders.
Ja, viel emotionaler könnte ich mir vorstellen, ne?
Definitiv, ja,
Ja.
genau. Und das ist also das Feedback der Führungskräfte und der Teams, mit denen ich schon gearbeitet habe, ist da, also spricht da wirklich Bände. Also die dann hinterher noch auf mich zukommen, sagen, war so wirklich bahnbrechend, dass bei ihnen Schalter umgelegt wurde. Und wenn du das als Feedback bekommst, als
Ja, schöner geht's
Führungskräftecoach,
nicht.
ist
Ja,
toll.
grandios. Ja, toll. Super. Na nee, wir hatten eben über Selbstannahme gesprochen, sind im ersten Abschnitt. Jetzt sind wir eigentlich so bei Selbstwirksamkeit. Also was bedeutet für dich Selbstwirksamkeit? Und auch hier wieder aufs Leadership übertragen. Wie erkennen denn Führungskräfte auch ihren Handlungsspielraum oder wie können sie den vielleicht auch ausbauen?
Ja, Selbstwirksamkeit bedeutet für mich das tiefe Vertrauen, dass ich meine Ziele erreichen kann und dass ich meine Herausforderungen meistern kann und dass ich mich trauen kann, für etwas loszugehen. Das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, diesen Mutausbruch zu haben. Wenn ich nicht selber losgehe, für einen anderen macht das nicht für mich. Ich muss für mich selber losgehen und ich muss für mich selber einstehen. Und dann merke ich auch, was ich alles erreichen kann und welche Ziele ich erreichen kann. Und die Fragen, die ich dann auch immer den Führungskräften sozusagen mit auf den Weg gebe in den Coachings, damit die ihren Handlungsspielraum dann erkennen, ist, was kann ich beeinflussen? Was kann ich nicht beeinflussen? Und wo kann ich Einfluss nehmen, auch wenn es vielleicht nicht offensichtlich ist? So, und wir denken immer ganz häufig, ja, nee, das geht nicht, weil. Ja, aber was geht dann? Geht vielleicht was anderes? Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, aber was wäre denn mal, wenn man was ändern würde? War ganz wilde Idee.
Ja, also Open Mind, einfach so Perspektiven erweitern, mehr Möglichkeiten auch sehen, mehr Optionen zuzulassen oder auch zu identifizieren. Das ist ja das Erste.
Identifizieren.
Ne?
Mhm. Ich habe gerade von dem Team aus dem Pharmaunternehmen gesprochen und da war das genau so. Die sind so hinterhergerannt hinter ihren Deadlines und von die ganzen Stakeholder, die alles, was von ihnen wollten. Und wie gesagt, die hatten tolle Projekte, aber sie sind komplett abgesoffen. Und dann haben wir halt wirklich rausgefunden, und da muss man sich die Zeit nehmen und auch da muss man auch wollen, dass man hinguckt, so ungefähr, wo kann ich, also wenn es zum Beispiel ein Kapazitätsproblem ist, wo kann ich Kapazitäten einsparen? Wo priorisiere ich? Was ist wirklich wichtig? Und da kann ich halt selber gucken. Und dann kannst du auch gucken, ja, aber es ist alles wichtig. Nee. Nee, das ist ein Trugschluss, ich wollte gerade sagen, Lugschluss, Lug und Trug, damit du lügst ja. Du dich quasi selber,
ja.
weil du dich nicht traust, Sachen zu priorisieren oder weil du Angst hast, vielleicht, ich stelle jetzt mal so einen Raum, Leute so gefühlt vor den Kopf zu stoßen, dass du nicht deren Projekte vorziehst oder dass du die Deadline nicht halten kannst. Aber, und ich schwöre dir, das ist auch in meiner eigenen Praxis, ich bin ja über 20 Jahre Marketingmanagerin gewesen, ist es immer wieder so, wenn du mit den Leuten redest und denen was anbietest, die Leute wollen bloß Lösungen haben. Also die wollen nicht hören, geht nicht, sondern die wollen einen alternativen Vorschlag.
Mhm. Ja, und schon, sind dann dankbar dafür. Ne?
Und sind so dankbar. Oh, das ist so nett, dass
ja.
So,
ja.
Genau. Und schon bist du in deiner Selbstwirksamkeit, weil du selber auf die Idee gekommen bist, so ungefähr das mal zu hinterfragen oder vielleicht neue Lösungen vorzuschlagen und den Dialog zu suchen.
Ja, super. Ja, klasse. Wenn wir jetzt noch mal über Mut, Resilienz und auch inneres Wachstum sprechen, würde ich noch mal deine persönliche Geschichte kurz aufgreifen bzw. anknüpfen. Du hast ja über San Francisco, über das Motorradfahren ja auch gesprochen, deine erste Erfahrung im Whirlpool. Du hattest ja noch so einen Game Changer in dieser Fotoausstellung.
Ach, ja,
und
ja.
Dass du auch das erste Mal dann wirklich im Bikini an den Strand gegangen bist. Das war ja dann nochmal ein weiterer Schritt. Nicht
ja, ja,
genau. Im privaten Umfeld in diesem Whirlpool, sondern dann wirklich in aller Öffentlichkeit im Bikini. Vielleicht sprechen wir da nochmal kurz drüber und leiten dann auch so in die Richtung auch Resilienz. Was heißt das für Leadership und Growth Mindset können wir auch gleich nochmal mit aufgreifen.
Naja, auf jeden Fall. Also die Fotoausstellung, die du ansprichst, dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, die Ärzte haben damals den meinen Eltern auch gesagt, ich bin eine von sieben auf der Welt, die mit
okay.
CMN gebohrt wird.
Ja.
Auch das ist ein Mythos, der
stimmt
sich so nicht bestätigt hat. Nein, weil eins von 20.000 Babys wird mit CMN geboren. Das sind alleine 4.000 Menschen in Deutschland.
Ja, so. Okay, also doch eine ganz andere Hausnummer.
Ja, also so groß wie ich das habe, das sind eins von 100.000 Menschen, aber auch da sehr viel mehr Menschen als sozusagen eine von sieben auf der Welt
yeah.
oder so. Und Ich habe damals.
Aber das war ja auch, entschuldige, nee, aber das war ja damals auch denn die Einschätzung aus diesem Zentrum in der ehemaligen DDR, ne? Die zu der Zeit, das mit den 1 von 7, ne? Wenn wir das auch nochmal so ein bisschen einordnen.
Ja, genau. Ja, das stimmt nicht. Nicht nur. Ist total interessant, weil ich habe es ist jetzt irgendwie 2 Monate her, vor 3 Monaten, hat uns sozusagen ein junger Mann angeschrieben, 36, der durch Zufall erfahren und der wurde mit einem großen Nevus im Gesicht geboren, also sein halbes Gesicht ist von einem Nevus bedeckt. Und der wusste auch nicht, dass es uns gibt. Der dachte auch, er ist einer von 7 auf der Welt. Und was ich total, ich schwör's dir, was ich habe gesagt, ich habe ihn angeguckt, es gibt's doch gar nicht. Du bist 14 Jahre nach mir geboren und du bist in Westdeutschland, also Westdeutschland geboren. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren. Und du hast das Gleiche gesagt bekommen? Hä? Wie geht das denn? Als ich geboren wurde, gab es noch nicht mal Internet. So, also von daher, es ist nicht nur DDR.
Okay, entschuldige, ich hatte das nur vorhin von dir so ein bisschen.
Ja, DDR hat vielleicht andere Herausforderungen gehabt, nochmal irgendwie so mit Austausch oder mit
Austausch
wissenschaftlicher Informationen, aber das war ein Mythos, der sich global gehalten hat. Und um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe dann Fernsehen geguckt und die letzten 10 Sekunden eines Beitrags gesehen von einer jungen Frau aus Bremen. Und da habe ich gedacht so, hä? Wenn ich eine von 7 auf der Welt bin und ich bin in Hamburg, wie kann das denn sein, dass die andere in 100 Kilometer entfernt wohnt?
Okay.
Das geht doch gar nicht. Also da hätte ich ja lieber Lotto spielen sollen. So. Und dann, das war der Moment, wo ich angefangen habe zu googeln. Und das ist vielleicht auch, deswegen engagiere ich mich heute auch so sehr, um Sichtbarkeit für CMN halt zu bekommen. Weil du hinterfragst es nicht. Wenn die Ärzte dir sozusagen eine Diagnose geben, dann hinterfragst du es nicht. Und du suchst ja, ich habe mein Leben lang, habe ich mich damit abgefunden, ich bin der Alien, ich bin die anders ist. Und dann bin ich im Internet auf die englische Patientenorganisation Caring Matters Now gestoßen. Und wenn du die Buchstaben, die Abkürzung zusammennimmst, ist es CMN, Caring Matters Now. Und die haben eine Fotoausstellung gemacht, How Do You See Me Now? Und auch da, How Do You See MN? Und da habe ich das allererste Mal andere Menschen mit CMN gesehen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe gedacht, so, ich bin die Einzige auf der Welt. Und auf einmal sehe ich da eine junge Frau, die genau das Gleiche.
Was für eine Konkurrenz.
So, und das war wirklich krass. Und dann habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt. Und da war dann in dem Jahr, das war genau vor Corona, also es war 2019, ist noch gar nicht so lange her, war dann die Sommerkonferenz. Dann bin ich da hingefahren in die Nähe von London und habe zum allerersten Mal 50 andere Menschen mit CMN gesehen.
Okay.
Und das war wirklich absolut mind-blowing. So. Weil dann auch nämlich, ich meine, ich bin, Rollkragen hatte ich mittlerweile schon weggelassen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch über den ganzen Oberkörper und ärmellos irgendwo hingehen, war immer noch nicht und so. Und da war ein junges Mädchen, 14, Jasmine, die da mit ihrem Tanktop rumrannte. Und das war total normal. Und auch da wieder habe ich gemerkt, was ich immer noch für krasse Glaubenssätze in meinem Kopf habe.
Ja, okay. Ja,
so, Wahnsinn. Und danach bin ich dann nach London, hatte ich noch ein paar Tage Zeit, und bin ich erstmal shoppen gegangen und habe mir mein erstes kurzes Kleid gekauft. Natürlich, ich meine, es ist jetzt kein Videocast, aber in Rot, weil Rot
ist deine Farbe. Ja, okay. Ja, cool. Schön. Und du hast es auch getragen, hoffentlich. Nicht
natürlich.
Nur ja, klar.
Ja, seitdem ist.
Ja, sehr schön. Ja, also aus einem scheinbaren Mangel oder diesem Defizit, man ist nicht genug. So hast du es ja viele Jahre und du bist nicht richtig, ne? Du bist so nicht in Ordnung. Hat sich eine Stärke dann auch entwickelt und du nimmst ja auch in deiner Arbeit, ob jetzt im Speaking oder Coaching, in deinen Trainings, greifst du auch oft dieses Thema Growth Mindset und Resilienz auch auf. Wir hatten es ja eben auch schon mal so ganz kurz gestriffen. Die Carol Dweck hat ja 2015, amerikanische Psychologin, hatte ja 2015 in ihrer Forschungsarbeit beschrieben, es gibt einmal die Menschen mit diesem Growth Mindset, die mit jeder Herausforderung wachsen, die keine Scheu davor haben, Herausforderungen anzunehmen. Und die Menschen mit dem Fixed Mindset, die einfach denken, Intellekt und Fähigkeiten sind mit Geburt angeboren und so fixiert, die einfach auch dann, und das alles natürlich in der frühesten Kindheit ja auch so zementiert wird, dieses Mindset, ich bin nicht genug, ich kann nicht mehr. Und die Carol Dweck hat ja dann in ihrer Arbeit ja auch sehr eindeutig auch beschrieben, wie wichtig es aber ist, Menschen aus diesem Fixed Mindset herauszuholen, um einfach einen anderen Change-Erfolg, einen anderen Lernerfolg und auch eine andere Teamkultur ermöglichen zu können. Ja. Zu deiner Geschichte und zu deiner Verknüpfung und aus deiner Perspektive heraus, wie wichtig ist das, wirklich auch so ein Growth Mindset zu kultivieren?
Wahnsinnig wichtig. Also für mich ist der Growth Mindset wirklich die absolute Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt weiterentwickeln. Und es ist ganz lustig, dass du Carol Dweck sozusagen zitierst, weil ich habe 2021 meinen allerersten Workshop gehalten und meine Ich bin perfekt, wie ich bin Challenge. Und genau da war auch der Growth Mindset schon ein ganz wichtiges Thema. Denn die Frage ist ja auch immer, worauf packe ich meinen Fokus? Packe ich auf den Fokus auf das, was jetzt gerade nicht geht, oder packe ich auf den Fokus auf das, was möglich ist? Und für mich entsteht, oder für mich ist Groß-Mindset, wenn ich erstens Herausforderungen als Wachstumschance begreife. Also es muss nicht immer alles funktionieren, es muss nicht immer alles klappen, aber bin ich dann das Opfer? Oder denke ich so, okay, ne, so von mir, oh, schon wieder nur, immer passiert das mir und ah,
diese Opferrolle, oder?
Diese Opferrolle, ja. So genau. Oder denke ich so, okay, das ist jetzt doof gelaufen. Okay, was kann ich das nächste Mal dafür irgendwie mit rausnehmen? Was kann ich verändern? Zweitens halt aus Fehlern lernen, statt sie zu verstecken auch. Und drittens andere als Inspiration sehen und nicht als Konkurrenz. Ich meine, ich finde, da sind wir jetzt so in den heutigen Zeiten, sind wir da schon einen ganz großen Schritt weitergekommen. Ne? Es gibt ja die ganzen Thinktanks und die Netzwerke und so weiter und so fort, wo man ja sich entsprechend seine Mentoren sucht oder wo man sich mit anderen Menschen austauscht. Was ich auch mal ganz witzig finde, ist so ein, wie heißt das nochmal, Fuck-up.
Ja, so Fuck-Up-Nights oder so.
Fuck-Up-Nights, ne? Finde ich großartig.
Ja, ja.
Ja, aber aus den Fehlern kannst du lernen.
Ja, also. Total. Aber das braucht natürlich auch wieder Mut in den Organisationen auf Führungsebene, auch wirklich diese Fehlerkultur zu leben und ja, wie du es ja gerade beschrieben hast, wirklich auch Fehler als Chance zu sehen. Und da haben vielleicht Organisationen ganz unterschiedlichen kulturellen Reifegrad, so will ich es vielleicht mal diplomatisch formulieren.
Ja, so sehr schön.
Aber ja, auch von dir kann das ja jetzt ja immer so ein Zuspruch sein, das einfach mal auszuprobieren, mit Fehlern anders auch umzugehen, ne? Und die auch wirklich als Chance gemeinsam ja zu reflektieren, darüber zu sprechen und dann anderen Umgang auch zu kultivieren.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, die Frage ist ja, wie kann ich als Führungskraft, was kann ich tun, um Growth Mindset in meiner Abteilung zu kultivieren? Und mein Vorschlag ist an der Stelle, erlaube Experimente. Belohne, wenn jemand irgendwie was lernt, was Neues einbringt. Und es ist okay, zeig dich auch mal verletzlich, gib auch mal zu, dass auch du nicht alles weißt. Weil wenn ich das zugebe, oh, vielen Dank, liebes Team oder liebe Teammitarbeiter, das war mir so gar nicht bewusst, habe ich auch jetzt wieder was gelernt. Eine Führungskraft muss nicht alles wissen. Also sie muss wissen, an wen sie sich wenden kann und sie muss es kanalisieren können. Denn damit ermutigst du dein Team ebenfalls, sich zu zeigen und zu experimentieren. Und was passiert denn da, wenn ich experimentiere? Innovationen entstehen nur durch Experimente. Und da kannst du dann wachsen und schon sind wir beim Growth.
Ja, genau. Ja, sehr cool. Wir hatten eben gerade auch schon kurz dieses Thema Vielfalt angerissen, Diversität und dass wir es einfach unbedingt brauchen auch diesen kulturellen Umgang miteinander, um auch diese Potenzialentfaltung zu ermöglichen, ob jetzt auf der Einzelebene für das Individuum oder auch im Team im Allgemeinen oder in der Organisation. Vielleicht so ein bisschen als Überschrift auch Leadership durch Menschlichkeit, wenn wir das mal vielleicht ganz einfach formulieren wollen. Aber ich glaube, das trifft es einfach im Kern. Und jetzt an dich auch nochmal die Frage gerichtet, was heißt denn für dich moderne, authentische Führung, die durch Menschlichkeit gekennzeichnet ist?
Das bedeutet für mich zum Beispiel psychologische Sicherheit. Also wie wir gerade schon gesagt haben, Teams dürfen Fehler machen. Und dann, es gibt ja immer diesen wunderbaren Begriff Purpose-Driven. Das heißt, wir arbeiten nicht nur für die Zahlen und für die Deadlines, sondern auch für den Sinn. Macht das Sinn, was ich tue? Können wir Sachen vielleicht optimieren, verändern, verbessern? Und wenn ich es schaffe, mein Team zu befähigen, eigenständig Entscheidungen zu treffen, dann bekommen die nämlich genauso in diese Selbstwirksamkeit. Und gerade auch in der, als Führungskraft finde ich Authentizität.
Immer wieder schwierig.
Ja. Wahnsinnig wichtig, denn ich führe ja als ganzer Mensch. Ich habe nicht nur eine Rolle in meinen 20 Jahren Führungserfahrung, sondern ich habe gelernt, die besten Ergebnisse entstehen, wenn die Menschen sich gesehen, gehört und vor allen Dingen auch wertgeschätzt fühlen. Weil ich sage mal, die Menschen, die Unternehmen möchten oder lieben Menschen, die immer noch einen Schritt weiter gehen, die immer noch mal einen Schritt mehr gehen. Das Grundbedürfnis des Menschen ist aber, gesehen zu werden. So, und
Anerkennung, Zugehörigkeit.
Richtig, ja. Anerkennung, Zugehörigkeit. Und dann, wenn du quasi es schaffst, dass nicht das Gehalt mehr der Grund ist, warum ich zur Arbeit gehe, sondern wenn du es schaffst, eine intrinsische Motivation wachzurütteln, dann gehe ich selber total gerne einen Schritt mehr. Und dann mit mehr meine ich nicht unbedingt Überstunden und sich nochmal reinzwingen, sondern ich hinterfrage Dinge. Ich schlage
vor. Denke anders mit. Genau.
Ich involviere mich, ich gebe eigene Ideen rein. Noch ein Punkt zum Thema Team Empowerment aus der Praxis.
Ja, gerne.
Da ist bei mir ganz viel das Thema Vertrauen, also Trust-Prinzip. Denn wenn Teams die Entscheidung nachvollziehen, also Transparenz ist ein ganz wichtiges Thema. Warum entscheidet meine Führungskraft, wie sie entscheidet? Sie wollen es verstehen. Sie wollen sozusagen, ja, sie wollen geführt werden, aber sie wollen auch bestimmte Veränderungen verstehen, warum Sachen gemacht wurden oder nicht. Und was ich ganz spannend finde, ist der aktuelle Gallup Engagement Index. Finde ich ziemlich erschreckend. Der sagt nämlich, dass nur noch 9% alle Mitarbeitenden sich überhaupt noch emotional mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen. Nur noch 9%, das ist der niedrigste Wert seit Anbeginn der Messung. Und ich habe letztens gerade mal geguckt, 2001, also fast 25 Jahre. Und wieso ist das so? Wenn ich nur das Gefühl habe, dass mir alles nur noch übergestülpt wird und ich gar nicht mehr selber gestalten kann, dann höre ich dann irgendwann noch auf zu gestalten. Weil wir Menschen wollen eigentlich gestalten, also jeder auf seine Art und Weise.
Ja, genau. Also Menschen sind nicht mehr so emotional verbunden mit dem Arbeitgeber, sie sind weniger engagiert und einen gewissen Anteil an Menschen haben sogar innerlich schon gekündigt. Das ist ja auch eine ganz erschreckende Zahl bei dem Engagement Index. Und worauf ist es zurückzuführen? An dem Thema, auf das Thema Führung und Kommunikation. Also von daher sind so viele Aspekte, die hier mit Leadership zu begründen sind und wo man einfach auch versuchen kann, den Hebel vielleicht auch umzulegen oder den Schalter umzulegen und auch wirklich die Menschen wieder mehr einzunehmen, zu engagieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt von dir gewesen, gerade das auch nochmal zu erwähnen. Ja, das war ein sehr spannendes, ein sehr ehrliches Gespräch. Wenn wir vielleicht noch von dir eine Botschaft bekommen, also eine Botschaft für unsere Zuhörenden, für Führungskräfte, Was ist denn deine persönliche Botschaft für Menschen, die mutiger werden wollen oder die den Mut in Teams auch fördern wollen?
Meine Botschaft an alle Führungskräfte ist, eure Einzigartigkeit ist eure größte Stärke und auch die Einzigartigkeit in eurem Team. Das heißt, versteckt euch nicht hinter euren Rollen und Erwartungen, führt als der Mensch, der ihr seid. Und eure Teams warten darauf, den echten Menschen hinter der Führungsposition zu sehen. Und Mut beginnt in ganz kleinen Schritten. Mein Song Mutausbruch sagt aus, komm, wir haben einen Mutausbruch, lass die Angst los, weil du frei sein musst, weil das macht einfach frei. Mhm. Und das finde ich, diesen Mut zu haben, man selbst zu sein und mit voller Energie und volle Kraft vorauszugehen, das wünsche ich jedem, jeder Führungskraft.
Ja, wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Nané, für deine Leadership-Impulse, aber wirklich auch für den Einblick in deine persönliche Story, in dein Leben, in deine unterschiedlichen Wendepunkte und Game Changer. Das war wirklich sehr, sehr spannend und auch, ja, ich glaube, sehr inspirierend. Danke dafür. Nané, wir verlinken. Wir haben verschiedene Links aufbereitet, zusammengestellt, die zu deiner Website, zu deinen Songs führen, zu Kontaktmöglichkeiten. Also wer da mit dir oder ja mit dir in Kontakt treten möchte, kann das gerne über die Episodenbeschreibung dieser Podcast-Folge tun. Ja, und dann vielleicht noch ganz kurz, bevor ich zum absolut finalen Ende komme, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Morgen um 12 Uhr, also Mittwoch, der 2. Juli, geht's weiter mit meinen Leadership Summer Shorts, einer kleinen, feinen Sommerreihe rund um moderne Führung. Jetzt in der zweiten Session habe ich Juliane Benecke von Steife Brise zu Gast und wir sprechen, warum Führung mehr Improvisation braucht. Das Ganze findet online statt, kostenlos und ja, 45 Minuten knackige Mittagspause. Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, den Link würde ich auch in der Episodenbeschreibung aufführen. Corinna Pommerening, Anmeldung-Leadership-Summershorts ist nämlich ein bisschen lang, also von daher einfach mal in die Episodenbeschreibung klicken, wenn Sie da Spaß dran haben. Ja, dann sage ich einmal danke für eine bewegende Reise, liebe Nané. Was für kraftvolle Impulse für moderne Führung. Das haben wir an ganz vielen Stellen einfach rausgehört, was deine Geschichte mit authentischer und ehrlicher Führung zu tun haben. Ich danke den Zuhörenden, dass sie dabei waren und vor allem an dich einfach ein herzliches Dankeschön für deine Offenheit, deine Klarheit. Ich finde, das kommt ganz deutlich rüber und vor allem deine Inspiration. Ja, und wenn Sie aus diesem Gespräch auch etwas mitnehmen, dann vielleicht das, Sie sind genug, Ihre Geschichte zählt und echte Führung beginnt damit, sich selbst anzunehmen und andere zu ermutigen, das Gleiche zu tun. Und das kann schon im Gleichen sein, das brauchen auch gar nicht so schwerwiegende Glaubenssätze sein. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die man einfach nochmal verändern und nachjustieren kann. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie vielleicht auch meinen Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Ja, dann sage ich, Leadership beginnt bei Ihnen. Und es darf neu gedacht werden. Und das war heute, glaube ich, ein ganz toller Input hier von Nané. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und auch dir, liebe Nané, von Herzen alles Gute und bis bald einmal.
Dankeschön, liebe Corinna, und bis ganz bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Leadership neu gedacht, der Podcast mit Corinna Pommerening. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann abonnieren Sie den Podcast, um keine Episode zu verpassen. Melden Sie sich auch für den Newsletter an, um regelmäßig frische Leadership-Impulse zu erhalten. Besuchen Sie www.corinna-pommerening.de für exklusive Workshops, Keynotes und individuelle Beratung. Bis zur nächsten Folge. Gemeinsam gestalten wir eine bessere Arbeitswelt.